Der Text der heutigen Predigt steht im Johannesevangelium im 6. Kapitel, die Verse 66 bis 69. Es geht um die Worte des ewigen Lebens. Ich lese den Text. Der Geist ist's, der da lebendig macht. Das Fleisch ist kein Nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang wohl, welche nicht glaubend waren und welcher ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Von dem an gingen seine Jünger viel hinter sich und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Hier erlebt Jesus etwas, was einen ganz schön traurig macht. Er hat eine Menge Jünger, Freunde, Nachfolger, die mit ihm gezogen sind, mit denen er schon lange unterwegs war. Ja, mit denen hat er viel erlebt, hat mit ihnen gegessen, getrunken, geredet und einiges Gemeinsames erlebt. Und dann irgendwann sagt ein Teil dieser Freunde: Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr mitgehen, Freund sein. Ja, ich lass dich jetzt einfach alleine weitergehen. Vielleicht haben wir das selber erlebt, dass in unserem Leben Begleiter da waren, dass Menschen da waren, vielleicht sogenannte Freunde da waren. Ja, und wenn es etwas härter wurde, die dann weggegangen sind. Und hier, ja, stoßen sich jetzt diese Jünger an den klaren Worten, die Jesus spricht. Und ich denke mir, das ist schon eine Sache, die uns auch begegnen kann in unserer Nachfolge. Das Wort Gottes ist einfach kantig. Das ist einfach klar. Und wir neigen vielleicht dazu, der Freunde wegen, der Menschen wegen, ja, die Kanten abzurunden. Aber das geht nicht und das tut Jesus hier auch nicht. Und das führt eben dazu, ja, dass sie nicht mitgehen. Und es trifft einen ja ganz schön hart, wenn jemand dann sagt: Ja, ich will nicht mehr. Das macht traurig. Jetzt ein paar Freunde sind noch übrig geblieben, die sind nicht weggegangen. Und dann fragt Jesus allen Ernstes: Ja, was ist mit euch und ihr? Wollt ihr auch gehen? Das, was wir hier erkennen durch Jesus, ist, dass eine Freundschaft eben nicht funktioniert mit Zwang. Die funktioniert nicht, wenn ich den anderen irgendwie hätschele und peppele und ja, das irgendwie versuche hinzukriegen. Ja, weil der sonst beleidigt ist. Du musst bei mir bleiben, du musst mein Freund bleiben. So geht es nicht. Und ich denke, gerade wir in unserer, ja, christlichen Gemeinschaft, wir haben da auch so ein Thema. Also ich persönlich habe ja viele, viele Jahre Jugendarbeit gemacht und habe dann selber bei mir gemerkt, wenn man mit den Jugendlichen einfach da sehr flexibel ist und ja, den Spaß nicht vergisst, damit sie da bleiben, ja, ist es richtig, wenn man das so tut. Und in dieser Geschichte von Jesus erkenne ich, dass das langfristig nicht richtig ist. Und das habe ich dann selber auch gemerkt. Also wenn man am Ende ins Kino geht und kegeln geht und hat dann eine Jugendarbeit, dann fehlt einfach die klare Linie, dann fehlt die Substanz. Und das hat keinen Wert. Was bei Jesus hier passiert ist, ist einerseits ein Drama, aber auf der anderen Seite, denke ich, ist für uns auch ein Trost. Es sind viele weggegangen, die die Wahrheit nicht aushalten wollten. Und es sind eben welche geblieben, die erkannt haben, was der Kern der Sache ist, um das es geht. Und worum es geht in der Nachfolge, worum es geht auch hier bei uns, in unserer christlichen Gemeinschaft, ist, ja, dass wir an den rechten Worten bleiben, an den Worten, die am Ende das Leben bringen. Natürlich, bei einer Freundschaft ist es wichtig, dass man sich gut leiden mag, dass man gern zusammen ist, weil man einander schätzt, aber nicht, weil einer den anderen irgendwie einbändelt oder anbändelt, ihn festhält, ja, du musst unbedingt mit mir zusammenbleiben. Und deshalb fragt Jesus jetzt, also finde ich auch interessant, dass oft ist ja so, was weiß ich, wir sind 20 und dann 15 gehen, dann sind es nur noch 5, da denkt man jetzt aber ganz vorsichtig, nicht, dass die auch noch gehen. Das macht Jesus nicht, ganz im Gegenteil, sondern er benutzt das, um einfach glasklar zu machen, bist du bei mir oder bist du nicht bei mir? Sind die anderen weggegangen? Jetzt stelle ich euch hier genau vor diese Entscheidung. Wollt ihr auch gehen? Das heißt, er gibt auch die anderen frei. Er sagt, okay, mir zuliebe müsst ihr nicht. Wenn ihr nicht wirklich ganz dabei seid, dann könnt ihr auch gehen. Das ist auf der anderen Seite auch etwas, ja, das müssen wir begreifen. Bei Jesus herrscht ein großer Raum der Freiheit. Da gibt es keinen Zwang, da gibt es keinen Druck. Das, was Jesus will, ist, dass man der Wahrheit wegen, der Erlösung wegen, dass man aus freien Herzen, aus freien Stücken mit dabei ist. Und wenn es das nicht ist, dann sagt ihr, ja, dann könnt ihr gehen. Das hat so ein bisschen einen Nachteil. Das, was wir entdecken, wenn wir Menschen zu etwas motivieren wollen, dann lassen wir uns was einfallen, dann machen wir irgendwie irgendetwas Nettes. Das funktioniert bei Jesus Nachfolge nicht. Da ist so ein Raum der Freiheit, dass es eine Entscheidung braucht, eine klare Entscheidung, ich will mit dir gehen. Diese große Freiheit, die es gibt, die führt eben dazu, dass ernsthafte christliche Kreise kleine Kreise sind, weil eben nur die da sind und da bleiben, die diese Entscheidung treffen und zu dieser Entscheidung stehen. Jetzt sind da seine Jünger und Petrus, einer dieser Jünger, der fragt dann zurück, also, wo sollen wir denn sonst hingehen? Denn er hat ja eine klare Entscheidung getroffen. Er ist genauso Mensch wie du und ich und wir wissen, er hat auch Fehler und er hat auch Schwächen, aber eines ist klar, er möchte mit Jesus gehen. Wohin sollen wir denn sonst gehen? Wer wäre uns so wichtig, dass wir sagen, wir verlassen dich und gehen mit einem anderen? Was wäre die Alternative? Gäbe es überhaupt einen anderen Weg, bei dem es mehr gibt oder was Besseres gibt? Und daran erkennen wir, beim Petrus ging es eben um den letztendlichen Punkt, was die Nachfolge wirklich bringt. Die Nachfolge bringt Vergebung, die Nachfolge bringt die Kindschaft Gottes, die bringt etwas, was kein anderer geben kann. Und das ist, ja, ist manchmal einfach die Enttäuschung, dass die Welt, dass der Mensch diesen Wert nicht erkennt. Das ist eine schwierige Sache, dass der Mensch sich so ablenken lässt und auf andere Dinge geht als das. Also auf jeden Fall, Petrus, nein, antwortet Petrus, wir bleiben bei dir. Wir bleiben gerne bei dir, Jesus, und da gibt es auch einen Grund. Denn du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Du sprichst Worte. Kein Bankkonto, kein schönes Haus, kein Leben in Saus und Braus. Du sprichst Worte. Da können wir mal drüber nachdenken. Die Bibel nimmt Worte sehr ernst. Könnt ihr im Jakobusbrief nachlesen, wie Feuer das umgeht und alles zerstört. Worte sind sehr wichtig. Die Bibel sagt uns, dass die Worte, die wir sagen, ja, dass die eine große Auswirkung haben und dass wir Rechenschaft abgeben müssen über diese Worte, die wir sprechen. Worte bewirken etwas. Worte sind nicht nur Buchstaben, sondern in Worten steckt Kraft. Und das, was der Petrus sagt, Worte, das sind etwas, was Leben rettet, was Menschen beglückt und was ihnen Leben ermöglicht. Wenn wir so um uns herum blicken, dann merken wir und entdecken wir an anderen Beispielen, dass Worte wirklich Kraft haben. Zum Beispiel im Sport. Wenn man sieht, so ein Trainer, der mit Jugendlichen arbeitet, der die motiviert, dass die etwas anderes als vor dem Computer zu sitzen, wenn die wirklich Freude haben, etwas zu tun, oder auch im Profisport. Also für mich zum Beispiel, also ich gestehe, ich bin da kein so ein Fachmann, aber eins habe ich mitgekriegt, da gibt es so einen Künstler, so einen Trainer, dieser Jürgen Klopp. Der bringt es offensichtlich fertig, wieder alle Erwartungen, ob jetzt da ist oder in England ist oder was immer er auch tut, bringt er es fertig, aus den Menschen mit seinen Worten was rauszuholen. Also, und was hat der Trainer dann seiner Mannschaft gesagt, vorher im Training, in der Kabine oder auf dem Platz, dass die dann mit so einer Leidenschaft, mit solcher Kraft 90 Minuten über den Platz jagen. Und da können wir sicher sein, dass er nicht gesagt hat, oh, vor den Gegnern müsst ihr jetzt Angst haben oder wehe, wenn ihr das vergeigt, dann gibt es Straftraining oder sowas. Das hat er garantiert nicht gemacht. Was hat er gemacht, damit diese Leistung kommt? Was tut so ein Trainer? Der hat ihnen Mut gemacht, der hat ihnen Mut zugesprochen, der hat sie groß gemacht, er hat ihnen gesagt, wir schaffen das, auch wenn die Situation schwierig ist, wir werden die jetzt vom Platz fegen. Und das haben sie dann geschafft. Also wichtig, Worte haben Kraft. Das muss uns auch wichtig sein, in dem, wie wir mit Worten umgehen. Dass wir Worte bedenken, bevor wir sie aus dem Mund lassen. Worte ermöglichen etwas. Das fängt ja schon im Kindergarten an oder in der Schule, wenn man sich so unterhält, wo einer sagt, oh, da haben wir einen Lehrer gehabt, oh, da haben wir uns immer so schlecht gefühlt. Oder wo man sagt, da hat er die Klasse gewechselt, hat einen anderen Lehrer gehabt, der hat dann gesagt, das schaffst du, das kannst du. Und plötzlich sind ganz andere Ergebnisse herausgekommen. Das sind Worte, die so etwas bewirken. Wenn jemand aber sagt, ach, das schaffst du sowieso nicht, ja, dann geht es auch nicht. Ich habe da den Satz gelesen, ob du glaubst, du schaffst es oder nicht, du hast recht. Und genau so ist es. Wenn man beim anderen mit den Worten den fertig macht, dann hat er es echt schwer. Und wenn einer halt noch nicht so ganz richtig drauf ist und man macht ihm Mut, dann kann der mehr, als er selber geglaubt hat. Und hier geht es um Worte Jesu, Gottes Sohn, von denen gesagt wird, dass sie Leben spenden, dass sie Kraft geben, dass sie trösten. Und wisst ihr, das ganz, ganz Tolle ist, dass wir diese Worte Jesu auch heute noch, jeden Tag haben, in seinem Wort, in der Bibel, für uns selber, die wir mit anderen teilen können. Worte des Lebens, die Kraft geben, die trösten. Worte, die können groß machen, Worte, die können klein machen. Jetzt sagt Petrus, du, Jesus, schenkst Worte, die ewiges Leben schenken. Manche leben ihr Christsein so, als wäre es ein Straflager. Da draußen tanzt die Welt und wir hier in der Nachfolge mit sauerem Gesicht, so ist es ja gar nicht. Das ist, man muss da hineinblicken in den Schatz, der uns hier eröffnet wird. Worte, die ewiges Leben schenken. Jesus schenkt etwas. Das ist ja, Jesus ist ja jemand, der gerne gibt, der gönnt, der was zur Verfügung stellt, ja, damit bei uns echtes Leben möglich wird. Nicht nur jetzt, sondern ewiges Leben. Jetzt bei dem Begriff ewig, da denken wir oft ja, an das Leben nach dem Tod. Und natürlich, da ist was dran, das ist wichtig. Ich denke, gerade in diesen Tagen, wo Menschen um uns herum erkranken am Virus, manche sterben. Also ich habe euch erzählt, meine Mutter ist ja dement und das wird echt schwer. Und da haben wir mal geguckt, ob man sie auch in einem besonderen Heim unterbringen kann. Da war gerade kein Platz in diesem Heim und inzwischen sind in diesem Heim schon 7 von diesen Menschen, die da sind, in dem Heim sind verstorben, weil da drin der Virus Einzug gehalten hat. Also das ist um uns rum, ist es gerade ja kräftiger da als je, dass Menschen erkennen, wie schnell es aus sein kann, wie brüchig das alles ist, was die Welt hier so alles darstellt. Und da ist schon wichtig, daran zu denken, was ist dann mit dem Leben nach dem Tod? Ewiges Leben. Aber ewig hat auch noch eine andere Bedeutung, nämlich die Frage der Qualität. Es geht da einfach um ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Es geht da nicht nur darum, nach dem Tod weiterzuleben, sondern ein Gott, der von sich sagt, er ist Gott, ich bin Liebe und ich will eine Beziehung zu dir. Und dass wir ein Leben mit diesem Gott, der Liebe in Ewigkeit leben können, mit Jesus zusammen, das ist ja etwas Unglaubliches. Und wenn das etwas ist, auf das wir uns stellen können, wo wir eine Gewissheit haben, dann gewinnt unser Leben einfach eine andere Qualität, eine andere Dynamik, eine Tiefe, einen Sinn. Daran mangelt ja die Welt, dass sie nicht weiß, was ist der wirkliche Sinn? Warum bin ich überhaupt da? Das ist alles für uns beantwortet. Wir wissen das. Du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Was sind das für Worte, die Jesus spricht, die Leben schenken? Das sind Worte, die groß machen, die uns trösten, die uns Mut zusprechen, die heilsam sind. Für mich einfach ein ganz toller Schatz in Zeiten, wo wir es nötig haben, dass wir diese Worte haben und dass wir als Nachfolger, als Christen, als welche, die mit ihm gehen, die diese klare Entscheidung getroffen haben, dass wir auf diese Zusagen bauen können. Und das sind keine Worte, die Angst machen und erniedrigen oder Druck setzen. Was sagt Jesus zum Beispiel? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Was ist es gerade, was die Menschen hier um den Globus umtreibt? Furcht. Die Menschheit hat Furcht. Was sagt Jesus uns? Fürchte dich nicht. Was immer uns auch begegnet, Gottes Zusage steht darüber. Fürchte dich nicht. Zum Beispiel, wenn wir im Neuen Testament lesen von Maria, Jungfrau Maria aus Nazareth, die mit Josef, dem Zimmermann, verlobt ist, und ihr ein Engel erscheint und verkündet, dass sie schwanger werden wird und den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Also nicht verheiratet, zwar mit dem Josef verlobt, aber es wird sie schwanger werden und den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Also können wir uns vorstellen, was für eine Nachricht, wie soll das denn gehen? Verständlich, dass diese Maria es erstmal mit der Angst zu tun kriegt. In der damaligen Zeit, es war ja undenkbar, eine Schande. Aber was sagt der Engel Gabriel ihr jetzt nach dieser Nachricht? Er sagt ihr, fürchte dich nicht. Gott hat einen Plan für dich, für dein Leben. Und diesem Plan darfst du und sollst du vertrauen. Und so ist für mich diese Geschichte von Maria sehr beeindruckend, weil sie in eine Situation kommt, die sie nicht in ihrer Kontrolle hat. Und es kann uns auch passieren. Es kann uns passieren, dass wir in eine Situation kommen, die wir nicht in der Hand haben, die wir nicht kontrollieren können. Und hier spricht dieses Wort jetzt in uns hinein. Fürchte dich nicht. Gott hat auch mit dir einen Plan, auch wenn du im Moment... Müssen wir einfach an die Maria denken. Also das war für sie, die hat bestimmt Riesenangst gehabt. Wenn wir an ihrer Stelle in so einer Lage, dann hätten wir auch Angst. Aber das Wort Jesu, das Wort Gottes, die Zusage Gottes, dass Gott einen Plan für uns hat und dass wir uns nicht fürchten dürfen müssen, das steht hier. Also für die Maria, das war klar, nicht nur, dass das eine Schande war, sondern der hat der Tod durch Steinigung gedroht. Also das dürfen wir jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen, das Problem, das die da hatte, wenn wir da so ein Problemchen haben. Das war also ein wirkliches Problem. Aber wir kennen heute das Ende der Geschichte und wir wissen, dass alles gut gegangen ist und Maria wusste es zu der Zeit nicht. Und deshalb, wenn wir in so einem Problem drin sitzen, da erkennen wir den Weg nicht. Wir erkennen ihn auch nicht, weil unsere Gedanken vielleicht ja, nicht hoch genug gehen zu Gott. Und trotzdem hat sie aber an Gott festgehalten und seinem Wort vertraut. Und das ist das, was für uns da drin steckt, in dem fürchte dich nicht. Dass wenn uns so etwas ereilt, dass wir an Gottes Zusage, an Gottes Wort festhalten und ihm vertrauen. Dass wir auch bereit sind, die Kontrolle abzugeben. Wir werden nicht aus dem Loch rauskommen, wenn wir immer noch die Kontrolle für etwas, das wir nicht mehr kontrollieren können, festhalten wollen. Und Kontrolle abgeben, das fällt jedem schwer und es löst Ängste vor allem, wenn dabei viel auf dem Spiel steht. Und für die Maria stand ein ganzes Leben auf dem Spiel. Aber im Leben gibt es halt immer wieder Situationen, die wir nicht ganz in der Kontrolle haben. Ich denke jetzt hier, unsere konkrete Situation, wir wissen auch nicht auf jeder Frage, wie es weitergeht, eine Antwort momentan. Da haben wir Hoffnungen und Ideen, aber das haben wir nicht alles unter unserer Kontrolle. Fürchte dich nicht auf diesem Weg. Fürchte dich nicht, weil Gott einen Plan hat. Und dieser Plan, der wird sich ausrollen. In Jesaja 41,10 heißt es, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Es fällt uns schwer und vielleicht denken wir, naja, das ist alles leichter gesagt als getan, fürchte dich nicht. Aber das ist nicht die einzige Stelle hier bei Maria und in unserem Predigttext oder auch im Jesaja. Ich glaube, dass Gott genau weiß, wie klein unser Herz ist und wie schnell wir schwach werden. Und deshalb zieht sich diese Zusage, dass wir keine Furcht zu haben brauchen, die zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden. Gott weiß, wie schnell wir ein Hasenfuß werden und dass wir diese Ermutigung dringend brauchen. Es ist nicht so einfach, wenn einen so die Angst packt, es abzulegen. Wir leben auch in einer Welt, wo einfach viel Unsicherheiten gibt, wo es Bedrohungen gibt. Ja, es ist nicht so leicht, diese Zusage wirklich ernst zu nehmen. Also ich glaube, die entscheidende Frage hier an der Stelle ist, bin ich bereit, Gott die Kontrolle über mein Leben zu überlassen, über meine Pläne zu überlassen? Und bin ich bereit, dadurch meine Ängste an ihn abzugeben, weil ich darauf vertraue, dass er einen Plan für mein Leben hat? Denn das hat er sogar gesagt. Also erstmal hat er dich erkannt im Mutterleib, bevor du warst. Dann hat er schon die Werke, die du tun darfst in deinem Leben, hat er schon ausgesucht, bevor sie dir erschienen sind. Also da dürfen wir sicher sein, das ist kein Zufall. Gott hat einen Plan. Und er prüft uns auf diesem Weg, das hat er uns versprochen, dass das alles nicht so leicht ist, sondern dass wir wachsen dürfen in unserem Vertrauen, in unserem Glauben, durch die Prüfungen, die er uns schickt. Jakobusbrief könnt ihr nachlesen. Also Gott hat ja auch nicht gesagt, dass wer mit ihm lebt, der wird überhaupt keine Ängste mehr haben und alle Probleme, die werden sich einlösen und alles wird irgendwie gelingen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, also ich selber bin dem auch aufgesessen. Als ich mich entschieden habe, entschiedener Christ zu sein, habe ich ja tatsächlich geglaubt, dass das jetzt so ist, dass ich so ein bisschen quasi auf dem Wasser laufen, also dass es in meinem Leben alles so schön gehen wird. Ich musste aber erkennen, dass das eben nicht so ist, weil Gott ist auch ein Vater, der erzieht. Und ein Vater, der erzieht, der lässt dich nicht einfach nur in jede Ecke laufen, sondern der lässt dich auch mal was meistern, damit du stärker und besser wirst. Und das hat er uns versprochen, dass das so ist. Und da dürfen wir uns nicht wundern. Auf jeden Fall, ja, natürlich gehören Ängste zu unserem Leben dazu, aber wir sind ja nicht allein. Gott ist da. Gott ist da und führt uns an seiner Hand. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, bin ich bereit, mein Leben ihm zu übergeben, ihm das Ruder zu überlassen. Weil deine Angst, die beherrscht dich, wenn du nicht bereit bist, das abzugeben. Weil wenn du es abgegeben hast und sagst, und Gott, du machst daraus, was du möchtest, dann wird die Angst dich auch nicht mehr im Griff haben. Und auch wenn uns nicht versprochen ist, dass wir vor allem Unheil bewahrt werden, so verspricht er doch, an deiner Seite zu sein, dir Stärke und Kraft zu geben, die du brauchst. Und darauf dürfen wir vertrauen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er dich kennt und dass er genau weiß, er sagt auch, ich weiß, was ich dir zumuten kann. Und vielleicht ist dir es zu viel, aber ich weiß, ich kann es dir zumuten. Ich werde dir aber nicht mehr zumuten, als du tragen kannst. Auf jeden Fall, wir dürfen wissen, da ist jemand, der ist größer und stärker als jede Angst, die du haben kannst. Und dafür ist auch Jesus am Kreuz gestorben. Er hat die größte aller Ängste besiegt, die Angst vor dem Tod. Er hat den Tod besiegt. Und jetzt Corona hin oder her und was da immer sein mag, wir brauchen keine Angst haben. Nicht mal vor dem Tod brauchen wir Angst haben, weil er das für uns schon besiegt hat. Und wir wissen, dass wir in ein ewiges Leben gehen werden. Und was uns auch trösten kann, ist, dass Jesus ganz Mensch war. Er war im Garten Gethsemane, er ist verfolgt worden. Also Jesus war ganz Mensch und er weiß um die menschlichen Ängste, die uns begegnen. Und er hat sie selber durchlitten. Und das ist für mich ein großer Trost. Das ist nicht weit weg und er schwebt über den Wolken, sondern er war so auf der Erde mit beiden Beinen, wie wir auch auf der Erde sind. Und wenn Gott mich auffordert, fürchte dich nicht, dann ist es keine billige Vertröstung. So ähnlich wie wir manchmal sagen, oh, ist doch alles halb so wild. Gott will mir nicht die Augen vor der Realität verschließen. Es geht nicht darum, Ängste zu verdrängen, wegzudiskutieren oder klein zu reden, sondern es geht vielmehr um die Zusage, dass ich meine Ängste an ihn abgeben darf. Die sind dann natürlich nicht plötzlich weg. Das kann sein, dass du da immer noch damit rummachst, aber die haben keine Macht mehr. Du musst dich von ihnen nicht mehr beherrschen lassen. Dein Blick auf die Situation, der verändert sich, weil die Angst nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern Gott. Und du weißt, dass er am Ende alles im Griff hat. Zurück zum Beispiel von Maria. Maria hat Gottes Plan für ihr Leben vertraut. Und was durfte sie erfahren? Sie wurde mit allem Nötigen versorgt. Sie hat Hilfe und Kraft bekommen. Die Frage heute Morgen ist für dich, bin ich, bist du, sind wir auch dazu bereit, Gott mein Leben ganz anzuvertrauen, damit auch meine Ängste an ihn abzugeben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir einfach immer wieder neu üben müssen, wenn die nächste Welle kommt, wenn das nächste Ding uns anfährt, dass wir uns daran erinnern, dass es ein Wort Gottes gibt, das Verheißung ist, uns zusteht und dem wir vertrauen dürfen. Und dieser Prozess vom Loslassen von Ängsten, der wird uns wohl unser ganzes Leben lang begleiten, weil wir unser Leben lang Mensch bleiben und schwach bleiben. Und so wird es immer wieder Zeiten geben, in denen es uns besonders schwer fällt. Und da dürfen wir nicht hadern damit, sondern wenn wir gelernt haben, in einer solchen Situation an diesem Vertrauen festzuhalten, dann wird es uns stärken. Und wenn die nächste Situation kommt, dann werden wir da schon anders damit umgehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir viel Zeit im Gebet mit dem verbringen, der die Angst besiegt hat. Beten insgesamt, in seinem Wort leben, das dieses Leben gibt, im Gebet leben mit dem, der uns in diesem Gebet diese Zusage ins Herz sprechen kann. Insgesamt geht es einfach darum, ihn besser kennenlernen, indem wir in seinem Wort, in unserer Bibel schauen, in einer Beziehung mit ihm leben, indem wir regelmäßig beten, Bibel lesen. Ja. Oder für manche Menschen, ich denke da an unseren Gerhard, der in manchem seiner Gebete einfach so einen Liedtext, der ihm viel bedeutet. Viele Liedertexte, die biblisch begründet sind, die sind etwas, ja, Wunderbares. Also für mich zum Beispiel, wenn mich so etwas von der Seite anfährt, da gibt es das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das ist für mich die Kraft dieser Worte für mich in der Beruhigung. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, für mich, das steckt dahinter, dass durch meine klare Entscheidung, dass ich mit Gott versöhnt bin, dass meine Sünde weggeräumt ist durch Jesus und ich deshalb versöhnt bin mit Gott und deshalb dieser Friede, diese Liebe, die Gott hat, in meine Seele durchdringt. Wunderbar. Und das habe ich schon öfters erlebt, dass das mir geholfen hat, mein Denken einfach wieder frei zu machen und ich mit schwierigen Umständen besser umgehen konnte. Es ist ja nicht irgendwer, der uns zusagt, fürchte dich nicht, sondern wer ist es? Es ist der Allmächtige, der Allwissende, der Schöpfer Himmels und der Erde sagt uns das zu. Der, der alles in seiner Hand hat. Und wenn er mir mitteilt, dass ich keine Angst haben muss, dann hat es Autorität. Das größte Problem bin ich selber. Wenn ich diese Wahrheit nicht als Autorität anerkenne, da muss ich daran arbeiten, dass ich das tue. Natürlich weiß niemand, was in Zukunft passiert, auch wenn das Leben nicht immer so nach unseren Wünschen und Vorstellungen läuft, aber ich darf meinen Blick auf die Hoffnung richten, die mir in Jesus zugesagt ist. Worte, die Leben geben. Was sagt Jesus noch? In Matthäus 9, Vers 2, deine Schuld ist dir vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Jesus hat gesehen, mit welchem Glauben Männer ihren gelähmten Freund, in Matthäus 9 geht es darum, die bringen ihren gelähmten Freund zu ihm. Und Jesus sieht ihren Glauben und sagt zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Durch die Vergebung seiner Sünden ist der Gelähmte mit Gott im Reinen und versöhnt. Er steht in seiner Gnade. Und da heißt es, da dachten einige von den Schriftgelehrten bei sich, dieser lästert Gott. Dabei ist genau die Aufgabe von Jesus und der Wille Gottes, uns unsere Sünden zu vergeben. Und deshalb sagt Jesus zu diesen religiösen Führern, dass er die Vollmacht besitzt, Sünden auf der Erde zu vergeben. Wichtig ist hier die Reihenfolge. Als erstes vergibt Jesus dem Gelähmten seine Sünden. Und dann wurde der Gelähmte gesund. Und sagt er, steh auf, nimm dein Bett und geh heim in dein Haus. Da stand er auf und ging heim in sein Haus. Das hat die Schriftgelehrten natürlich empört, dass Jesus diesem Mann seine Sünden vergab. Aber es ist das, die Vergebung seiner Sünden, das ist das, was diesen Gelähmten heilt, ihn frei macht. Vor der Heilung kam erst die Vergebung seiner Sünden und die Versöhnung mit Gott. Und das ist eben etwas ganz Wichtiges. Wir können einfach nicht erwarten, dass alles so super duper läuft, wenn wir die Voraussetzung nicht erfüllt haben. Das gilt jetzt einfach für die Nachfolge, das gilt für jeden Menschen. Er muss sich zunächst einmal mit seinen Sünden auseinandersetzen. Er muss die Frage seiner Sünden klären. Das habe ich vorhin gesagt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, der Friede kommt nur dadurch, dass ich ja, Vergebung meiner Sünden habe. Und eins muss uns klar sein, Gott kann keine Sünden leiden. Das funktioniert nicht. Die Frage der Sünden muss geklärt sein. Und dem muss man sich stellen. Das ist zum Beispiel so eine Kante, um die man es nicht weich machen kann. Wenn du als Mensch in die Nachfolge kommen willst, dann musst du dich mit deinen Sünden konfrontieren. Und da musst du eine Lösung dafür finden. Und es geht nur über eine aufrichtige Buße und eine Änderung deines Sinnes, eine Änderung deines Lebens, den alten Menschen zurücklassen. Das ist eine klare Botschaft, eine kantige Botschaft, und die kann man nicht verändern. Nur dadurch kommt die Versöhnung mit Gott. Was hat es jetzt mit uns zu tun, die wir gläubig sind? Ja, das ist das Tolle, dass wir durch Jesus all unsere Sünden vergeben haben. Wir sind frei. Wir stehen ohne irgendwelche Abstriche in der vollständigen Versöhnung und Gnade mit Gott. Wir empfangen Gottes umfassenden Segen in unserem Leben. Dazu Psalm 103, die Verse 2 und 3. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Das sind Worte, die Leben schenken. Oder Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich tue euch Gutes. Oder er sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Oder er sagt, bei mir lernt ihr Gott kennen, ihr könnt Vater sagen, ihr seid herzlich willkommen. Oder er sagt, ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für euch, weil ihr mir so wichtig seid. Jesus schenkt Worte des Lebens, Worte des ewigen Lebens. Und das Schöne ist, dass der Petrus das so klar ausdrückt. Das ist auch der Grund, ja, das ist der Grund für den Petrus und das ist der Grund für unseren Glauben, dass Jesus Worte des Lebens, des ewigen Lebens schenkt. Und das ist der Grund, auf dem wir stehen, dass da ein Jesus ist, der mir etwas sagt, etwas zuspricht, etwas verheißt, etwas ermöglicht, etwas schenkt. Und darauf lasse ich mich gerne ein. Das macht mein Leben froh und glücklich und heilsam und bringt es nach vorne. So wie es in Jeremia 17 heißt, Jeremia 17, die Verse 7 und 8. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und der Herr seine Zuversicht ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und sorget nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Was für ein wunderbares Bild. Der sich auf Jesus gründet, der ihm nachfolgt, ganz gerade, der hat seine Wurzeln in dem Boden, wo Leben herkommt, wo Entfaltung möglich ist, wo was aufblühen kann, wo es einen Sinn in dem Leben gibt. Und das ist ein guter Grund für den Glauben. Und darum geht es hier. Jesus schenkt Worte, die Leben spenden, die Frieden zusagen, die Vergebung ermöglichen, Leben ermöglichen, kräftige Worte, die groß machen, die uns ins Herz sprechen, die trösten, die Mut schenken. Und diesem Jesus, dem wollen wir gerne Glauben schenken und ihm gerne weiter folgen, denn er hat Worte des ewigen Lebens. Amen. Und ich bete mit uns. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du dieses Wort uns ins Herz sprichst. Wir danken dir, dass diese Worte Worte des ewigen Lebens sind. Ja, wir danken dir dafür, dass du einen Plan hast für unser Leben. Wir danken dir, dass wir diese Zusage haben, dass egal was passiert, du an unserer Seite bist. Und dass wir einen Sinn und Ziel für unser Leben haben. Vater, wir danken dir dafür, dass Jesus für uns diesen Weg geebnet hat. Dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben, dass wir ja, mit dir reden können, dass wir wissen können, wo wir zusammenkommen, um zu beten, dass du dabei bist. Wenn wir zusammenkommen, um dein Wort zu hören, dass du dabei bist. So danken wir dir auch jetzt für deine Gegenwart, für deine Kraft, für deine Macht. Ja, und wir bitten um deinen Segen für uns, um deine Begleitung durch Jesus. Amen.